von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden. Er hat uns Gerettete übrig gelassen und uns einen Zeltpflock gegeben an seiner heiligen Stätte. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht. Amen. Wir loben dich, du hast unsere Augen hell gemacht, Herr. Noch einmal danken wir dir für dein Sprechen in diesen Tagen, Herr. Herr, rede heute Morgen weiter in deinem Wort, Herr. Herr, rede in unsere Herzen hinein, Herr. Danke für dein Wort, Herr.
Ja, Herr, wir stehen für dein Wort. Herr, dein Wort ist kräftig, wirksam, scheidet Seele und Geist. Lass das heute auch so geschehen. Wir schauen auf dich, Herr Jesus, den Eckstein. Wir schauen auf dich, den Heiligen, den Gerechten, Herr. Und wir loben dich, dass wir dich haben, Herr Jesus. Dass du für uns einstehst, Herr Jesus. Dass du uns zurechtbringst, Herr.
Erleuchte die Augen unseres Herzens. Herr, dass wir erkennen und verstehen, was in deinem Herzen ist. Nimm uns die Schleier weg, Herr Jesus. Herr, wir bitten dich darum. Wende unser Herz und wende unseren Sinn auf deinen Sinn, Herr. Amen. Dass wir das sinnen, wie du sinnst, Herr. Ja. Herr, wir bitten dich darum.
Ja, Herr. Wir loben dich, dass wir... Danke, dass wir auch dein Wort haben. Was fähig ist, uns aufzubauen, was auch fähig ist, deine Gemeinde zu reinigen und zu heiligen. Amen. Herr, wir öffnen uns auch weiter heute für dieses Wasserbad im Wort, Herr. Amen. Beten, dass du mit deinem Wort in unseren Herzen wirkst. Amen. Dass du in unsere Herzen schreiben kannst. Amen. Und reinige uns von allem, was dir nicht gefällt. Amen. Was dich hindert, deinen wunderbaren Plan, deinen ewigen Vorsatz mit uns auszuführen. Amen. Herr, wir sind willig, uns vor dir auch zu demütigen, Herr. Amen. Auch gib uns wirklich ein bußfertiges Herz.
Amen.
Amen. Ja, Herr Jesus, wir schreiten weiter im Buch Esra und sind hier zum Kapitel 9 gekommen, was eigentlich den Abschluss dieses Buches über den Wiederaufbau.
Daniel, kannst du den Mikrofon einschalten, bitte?
Denk, es ist an, oder?
So, ihr müsst leuchten.
Aber leuchtet nicht. Ah, jetzt. Schalter umgelegt und manchmal leuchtet es trotzdem nicht. Okay, jetzt leuchtet's. Herr Jesus, Amen. Ja. Doch. Und ja, es ist sicherlich kein Zufall, dass genau dieses Wort hier am Ende von Esra steht. Und übrigens steht es selbe auch am Ende vom Buch Nehemia. Ja, wir haben gesehen, das war schon an der Winterkonferenz, Gott will sein Haus wieder aufbauen. Er braucht dieses Zeugnis auf der Erde. Er will eine Wohnung haben. Aber der Wiederaufbau des Hauses war eigentlich mit Kapitel 6 schon abgeschlossen. Dort heißt es, dass sie diesen Bau vollendet haben. Warum endet Esra nicht mit Kapitel 6? Es reicht doch, jetzt ist das Haus wieder aufgebaut, sie feiern das Passa wunderbar. Aber wir haben das gestern gesehen. Der Herr braucht nicht nur sein Haus in Jerusalem, er braucht dort auch eine heilige Priesterschaft. Sein Zeugnis erfordert nicht nur das Haus, sondern auch eine heilige Priesterschaft. Und Kapitel 7 bis 10, mit dem Kommen von Esra und dass er dort auch das Wort wieder unter das Volk bringt, es hat alles den Sinn und die Aufgabe, das Volk zu heiligen, die Priesterschaft zu heiligen. Und das entspricht auch was der Herr in Epheser 5 sagt. Er will nicht nur eine Gemeinde haben, sondern er hat sich für sie hingegeben, um sie zu reinigen und zu heiligen durch das Wasserbad im Wort, damit die Gemeinde herrlich sei, ohne Flecken und Runzeln, ihm entsprechend. Das ist so wichtig. Es ist wirklich auch heute für die Gemeinde sehr wichtig, dass wir auch dem Herrn durch sein Wort zulassen, uns zu heiligen. Sonst können wir ihm nicht entsprechen. Sonst kann er mit uns nicht seine Braut haben, die er heiraten will. Ja, wir brauchen die Heiligung. Ja. Und für diese Heiligung muss alles Vermischte aufgelöst werden. Wenn es Vermischung gibt, das ist im Wort sehr klar, dann ist die Heiligung weg. Und es ist die List Satans und immer wieder sein Ziel, uns zu verderben und das Zeugnis Gottes zu verhindern, indem er Vermischung unter das Volk Gottes bringt. Und dieses Mittel funktioniert leider ziemlich effektiv. Über die Jahrtausende hinweg schafft er es immer wieder durch Vermischung, das Zeugnis Gottes zu beschädigen und das Volk des Herrn davon abzuhalten, wirklich dem Herrn zu entsprechen. Und hier auch unter denen, die zurückgekehrt sind aus Babylon, die wieder auf den richtigen Stand gekommen sind, die gesehen haben, der Herr will sein Haus in Jerusalem wieder aufbauen. Auch unter diesen hat der Feind es geschafft, Vermischung hineinzubringen und hat dadurch ein großes Problem geschaffen. Und es, wenn man das anschaut, es gab einige im Volk, die das bemerkt haben und gesehen haben, dass es nicht gut ist. Ja, die Obersten, sie kommen zu Esra und sagen, hier, es gibt ein Problem. Das Volk Israel, die Priester, die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen deren Gräuel abgesondert. Ja. Sie haben gesehen, es gibt hier ein Problem unter uns. Aber was haben sie getan? Sie haben nur das Problem gesehen. Sie fanden es nicht gut. Aber sie haben nichts dagegen getan. Und warum haben sie das nicht gemacht? Ja. Ich denke sicherlich, und das merken wir heute auch, es ist gar nicht so einfach, dieses Problem der Vermischung zu behandeln. Ja. Wer bist du? Sagst jetzt, du darfst das nicht, du darfst nicht diese Frau heiraten. Dann sagt er, ja, ist meine Frau. Was hast du mir das zu befehlen? Ja, unser König ist Gott. Hören wir auf ihn. Wir sind darauf angewiesen, auch heute im Wiederaufbau, dass jeder wirklich vor dem Herrn seine Verantwortung nimmt. Ja. Und auch Esra, obwohl er sogar vom König von Persien Autorität hatte, nach den Geboten Gottes unter dem Volk Gericht und Recht zu sprechen, er hatte die Autorität sogar, ins Gefängnis zu werfen, zu verbannen, zur Todesstrafe sogar. Er durfte es tun. Aber lobt den Herrn, er hat es nicht getan. Weil in der Gemeinde ist nicht der König von Persien der König, sondern Gott. Und Esra hat sich mit diesem Problem nicht auf den König von Persien berufen, sondern er hat sich zu Gott gewendet. Und diese Haltung brauchen wir. Wenn wir in der Gemeinde für das Zeugnis des Herrn stehen wollen und auch mit dem Herrn in Treue vorangehen wollen, müssen wir uns zu ihm wenden. Es hat mir sehr gut gefallen, wie das gestern Abend herauskam. Wir brauchen, wenn wir Gott dienen wollen, diese Haltung. Wir sehen ihn auf dem Thron. Ich kann Gott nicht in seinem Hause dienen, wenn mein Blick nicht auf Jesus gerichtet ist und ihn sieht, wie er heute zu Rechten des Vaters sitzt, über alle Macht, auch über alle Macht des Feindes. Er ist fähig, sein Haus zu heiligen. Er ist fähig, sein Zeugnis zu bewahren. Und wenn wir heute dafür ein Herz haben, und möge der Herr uns alle so ein Herz geben, dann müssen wir uns zu ihm wenden. Mit jedem Problem in der Gemeinde, auch mit dem Problem der Vermischung. Und Esra hat hier nicht angefangen jetzt zu bestimmen, hier, du darfst diese moabitische Frau nicht haben, du darfst das nicht machen. Er hat gebetet. Er hat wirklich vor Gott, zuerst hat er selber Buße getan und hat sich eins gemacht mit dieser, sogar auch mit der Sünde. Er hat sich mit eingeschlossen. Er sieht auch, wir alle sind nicht gerecht und heilig und vollkommen. Es ist unser Zustand, es ist unser Problem. Und diese Haltung finde ich wunderbar, denn sie hat Gott benutzt, dass es hier nicht noch zu einem größeren Problem kam und dann Esra versucht, was gerade zu machen und dann sind andere wieder dagegen. Dadurch, dass er erst den Herrn gesucht hat und sich unter die Autorität des Herrn gestellt hat, hat der Herr in den Herzen des Volkes gewirkt. Und Gott hat das Volk gewendet. Nicht nur das Herz von Esra. Gott hat es gewirkt, dass die Gemeinde sich gewendet hat. Ja, zu ihm versammelten sich die Zitterten vor den Worten des Gottes Israels. Und am Ende war es möglich, dieses Problem in der Einheit zu behandeln. Es hat nicht zu einer Spaltung unter den Weggeführten geführt. Die einen fanden das richtig, die anderen haben gesagt, nein, das ist viel zu eng und zu streng, das kann man so nicht machen. Nein, weil er Gott gesucht hat, wurde diese Sache allen offenbar, die den Herrn wirklich geliebt haben. Und es konnte in Einheit behandelt werden. Und die Einheit derer, die zurückgekehrt sind, wurde bewahrt. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Egal wie richtig dein Empfinden ist und wie klar wir Dinge vielleicht sehen, die nicht gut sind, wir müssen uns unter die Autorität des Herrn stellen. Er ist es, der die Dinge in der Gemeinde behandelt. Er ist der Richter in seinem Hause. Und wenn wir ihn suchen und uns unter seine Autorität stellen, werden die Dinge so behandelt, dass auch die Einheit der Gemeinde bewahrt wird. Dann kann er alle derer Herzen, die ihn suchen, er wird sie auch zu sich wenden und wird Licht geben. Lobe den Herrn. Amen. Herr Jesus. Ja, ich möchte noch ein bisschen mehr eingehen darauf, was bedeutet diese Vermischung, diese Mischehen? Was bedeutet das für uns heute? Können wir das übertragen? Man muss es ja auch verstehen. Ja, wir leben in einem neuen Bund. Heute ist es nicht mehr so, dass wir nicht jetzt nach einer Volkszugehörigkeit unseren Ehepartner aussuchen müssen. Was bedeutet dieses Wort? Lass uns dazu noch etwas lesen in 2. Korinther, Kapitel 6. Ich denke, es ist gut, den Abschnitt zu lesen von Kapitel 6, Vers 14 bis 7, Vers 1. Wir können das ganz zusammen lesen. Kommt nicht unter ein ungleiches Joch mit den Ungläubigen, denn welche Partnerschaft hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Welche Harmonie hat Christus mit Belial oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Und was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus von ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt kein Unreines an, so werde ich euch annehmen. Und ich werde euer Vater sein. Ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Ja. Paulus spricht hier von einem ungleichen Joch. Ich weiß nicht, ob es allen so klar ist, was eigentlich ein Joch ist. Heute wird das eigentlich selten eingesetzt. Ich mal es mal kurz hin. Ein Joch war das verbindende Element, wenn zwei Tiere, vielleicht zwei Ochsen oder Pferde, irgendeinen Wagen gezogen haben zum Beispiel. Ja? Das Joch hat die beiden fest miteinander verbunden, dass sie eben in eine Richtung gehen. Es sind Bindungen, feste Bindungen. Und ja, die festeste Bindung, die wir mit einem Menschen eingehen können, ist die Ehe. Ja? Seine feste Bindung, die Gott auch eingesetzt hat. Und es ist schon wichtig, mit wem wir unter ein Joch kommen. Und hier sagt Paulus, kommt nicht unter ein ungleiches Joch mit den Ungläubigen. Herr Jesus, ja, wenn wir so ein Joch haben, dann bewegen wir uns wohin? Wir haben ein Ziel. Es gibt ein Ziel und irgendein Weg dorthin, den wir laufen. Die erste Frage ist eigentlich, was ist dein Ziel? Wenn du entscheiden willst, mit wem komme ich unter ein Joch und ist dieses Joch gleich oder ungleich, musst du dich erstmal fragen, wo will ich eigentlich hin? Was ist das Ziel in meinem Leben? Was steht da oben bei dir? Ja, das soll jeder für sich beantworten und sich die Frage stellen. Welches Ziel steht hier? In 2. Korinther 6 hier in diesen Versen beschreibt Paulus ein Ziel, das Gott mit uns hat. Er sagt, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Sie sollen meine Söhne und Töchter sein. Das Ziel, das Gott mit uns hat, ist seine Wohnung. Ja, wenn das dein Ziel ist, dann musst du dich fragen, du hast dieses Ziel, hat mein Jochgenosse, mein Partner auch dieses Ziel? Wenn er nicht das Ziel hat, Gottes Wohnung, dass Gott wohnen und wandeln will unter dir, mit dir in Einheit, dann wird dieses Joch für dich zu einem Hindernis. Dann wird dieses Joch für dich ein schwerer Kampf bedeuten. Dein Leben lang musst du darum ringen, dass du auf diesem Ziel ausgerichtet bleibst. Ich glaube, es ist für uns alleine schon schwer genug, auf dieses Ziel ausgerichtet zu bleiben, unser ganzes Leben. Es ist nicht so leicht. Es gibt viele Ablenkungen. Der Feind versucht ständig, dich von diesem Ziel abzubringen. Was macht dein Jochgenosse? Wenn er das Ziel nicht hat und ständig nur sagt, ja, warum laufen? Lass uns hier irgendwo woanders hin. Es wird schwierig. Ich will hier kein Gebot aufstellen. Wir sind nicht für ein Gesetz. Aber prüft euer Herz und fragt euch, was ihr wirklich wollt. Und danach müssen wir entscheiden. Danach sollen wir auch unsere Partnerschaften, unsere Beziehungen, die wir im Leben aufbauen, danach prüfen. Dienen sie wirklich dem Ziel? Ja. Und ja, in Vers 16 sagt der Herr dann, und was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Ja. Es gibt ein Problem in dieser Welt und das sind die Götzen. Die Menschen kennen Gott nicht. Ein Ungläubiger kennt Gott nicht. Das ist ein Problem. Und er glaubt nicht an ihn. Und was ist das, die Folge, wenn jemand Gott nicht kennt? Er hat Götzen. Dieser Platz, der Gott gehört, wird ersetzt durch irgendwas anderes. Denkt nicht, die Menschen haben keine Götter. Sie haben viele Götter, denen sie nachlaufen, die sie verehren. Ein ganz bekannter Gott ist der Mammon. Ja, viele dieser Welt dienen dem Mammon sehr, denken, er ist ein wunderbarer Götze. Er ist schrecklich, er ist ungerecht. O Herr, was ist dein Gott? Ist das Geld dein Gott? Willst du vor allem möglichst reich werden? O Herr, diese Götzen, sie sind alle Nichtse. Der Herr sagt, sie sind nichts. Und so ist es. Lass uns dazu diese Stelle aus Jeremia aufschlagen, Kapitel 2. Jeremia war übrigens der Prophet, der zu der Zeit der Wegführung nach Babylon gelebt hat. Er hat das live miterlebt, wie Gott wirklich das Gericht über sein Volk ausgeübt hat, den Tempel zerstört hat und wie Gott wirklich gesagt hat, ich kann es jetzt nicht mehr ertragen. Es war dort schon sehr, sehr weit gekommen. Und hier zu Jeremia sagt Gott, Jeremia Kapitel 2, Abvers 1, und das Wort des Herrn geschah zu mir, geh und rufe in die Ohren Jerusalems, spricht der Herr. Rufe in die Ohren Jerusalems. Hat dir mal jemand ins Ohr gerufen? Ich mach's jetzt nicht, weil mir hat es mal jemand gemacht, es dröhnt. Wenn der Herr schon in die Ohren rufen muss, wie schwerhörig sind wir geworden? Das macht man bei einem alten Mann, wenn er wirklich nichts mehr hört, dann rufst du ins Ohr. Es ist schlimm. Gott spricht sehr viel. Gott spricht oft, er ruft oft, wende dich. Wende dich weg von den Götzen. Aber wir hören so schwer. Und sein Volk Jerusalem hört nicht mehr, wenn Gott ruft. Und er sagt schon, jetzt ruf in die Ohren. Ja, vielleicht hören sie dann. Er sagt, so spricht der Herr. Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land. Wisst ihr, da oben das Ziel ist nicht nur die Wohnung Gottes, es ist auch die Braut Christi zu sein. Es ist dasselbe. Das neue Jerusalem ist die Wohnung, das Zelt Gottes bei den Menschen, es ist auch die Braut des Lammes. Es ist ein Ziel. Aber die Braut ist ein wunderbares Fakt und es zeigt beim Herrn, es ist nicht nur so was Technisches. Ja, in der Wohnung muss es auch alles irgendwo seine Ordnung haben. Ich will nicht, dass du jetzt bei mir wohnst und da ein Chaos anrichtest. Bei meiner Tochter dulde ich das gewissermaßen. Aber die Liebe ist noch viel wichtiger. Und Herr Jesus, ja, wir brauchen auch ein Empfinden. Gott liebt die Gemeinde. Er liebt dich. Und sein Ziel ist es, dass wir Teil sind seiner Braut. Ja. Und wenn wir hier diese Verse lesen, wir merken, es geht ihm nicht nur darum, hast du alles richtig gemacht? Oh, du warst gar nicht gehorsam. Er sieht, die Liebe ist nicht mehr da für ihn. Die Liebe seines Volkes ist abgelenkt worden auf etwas anderes, auf Nichtse, Dinge, die nichts wert sind. Und er sagt hier weiter, Jeremia 2, Vers 3, Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob und alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und hinter dem Nichts herlaufen und selber zu nichts geworden sind? O Herr, der sagt nochmal, Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Wenn du dich mit jemand verlobt hast und heiraten möchtest, dann ist diese Person für dich heilig. Ja, yes. Diese Person bedeutet dir sehr viel. Und du bist nicht einverstanden, wenn irgendjemand kommt und die Liebe dieser Person, die dir gehört, auf sich abzieht, oder? Hättest du nicht da ein Problem damit? Wenn du, ja, Samuel, du wirst noch heiraten, oder? Was würdest du sagen, wenn jetzt irgendjemand kommt und deiner geliebten Verlobten jetzt plötzlich den Platz streitig macht und dann so sich da anbändelt und jetzt plötzlich sie auch sich nicht nur mit dir trifft, sondern sich auch mit dem öfters mal trifft? Plötzlich kriegst du einen Anruf, du, sorry Samuel, ich habe keine Zeit, ich will mich mit dem Markus treffen. Entschuldigung. Keiner. Wie würdest du reagieren? Amen. Aber wenn, es wäre eine Katastrophe, dann musst du dich fragen, ist sie wirklich bereit, meine Frau zu sein? Ja, kann ich dann das heiraten in so einem Zustand, wenn sie noch nicht gar nicht weiß, ob ich wirklich der Bräutigam sein soll oder vielleicht doch jemand anderes? Geschwister, wenn unsere Liebe, wenn es eine Konkurrenzliebe gibt zum Herrn, dann ist ein Problem da. Wie kann der Herr dann sagen, das ist meine Braut? Dann verlieren wir den Stand der Braut. Und das ist das Ziel des Teufels. Aber wir müssen hier auf unser Herz Acht geben. Das bedeutet nicht, dass du Annalena, richtig? Elena, Entschuldigung. Dass du von ihr erwartest, dass sie jetzt Tag und Nacht nur noch in deiner Nähe ist, mit niemand anderem redet, mit niemand anderem Kontakt hat. Darum geht's nicht. Ist auch für Gott nicht so. Er weiß, wir Menschen haben verschiedene Bedürfnisse, die sind auch richtig. Aber es darf nichts geben in dieser Welt, was deine Liebe, die dem Herrn gehört, ablenkt. Der Herr ist sehr normal. Und auch unsere Beziehung zum Herrn soll einfach normal sein, nüchtern. Ja? Wir brauchen kein religiöses Konzept von dem, was ich darf, was ich nicht darf, was darf ich das machen, darf ich dies nicht machen. Es geht um unser Herz. Wem unser Herz gehört. Und das soll nur dem Herrn gehören. Da darf es keine Konkurrenz geben. Und doch dürfen wir ein normales Leben führen. Lob den Herrn. Und der Herr wird es sogar uns unterstützen und uns es angenehm machen. Lob den Herrn. Er liebt uns wirklich. Er ist nicht gegen unsere Seele. Er rettet sie, Herr Jesus. Aber was den Herrn wirklich sehr verletzt, wenn wir ihn gegen etwas eintauschen, was nichts nützt. Und dazu möchte ich noch in Kapitel 2, Vers 9 bis 13 lesen. Da sagt er: Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Auch mit euren Kindeskindern muss ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kittäer und sendet nach Keda und gebt gut Acht und seht, ob dort je so etwas geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere, erstarre völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. O Herr, siehst, wie verletzt der Herr ist, wie sehr es in sein Herz trifft, wenn wir dem Nichts hinterherlaufen. Diesen Tagen hat ein Bruder gesagt, der Feind hat, Satan hat sein Angebot in dieser Welt gigantisch erweitert. Er hat sein Nichts aufgeblasen, riesengroß. Ja? Der Herr ist immer noch der Herr, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Satan hat sein Nichts zu einer riesigen Seifenblase gemacht. Wirklich, es ist nichts. Wenn du dir überlegst heute, was der Feind so anbietet, vorher habe ich vom Mammon gesprochen. Der ganze Aktienmarkt, ja, das ist eine Seifenblase. Das ganze Geld gibt's nur in den Computerzahlen, das ist gar nicht da. Wenn du da rein investierst, irgendwann platzt sie, dann hast du wirklich nichts. Ist tatsächlich so. Ich habe mal ein bisschen was da investiert. Das ist alles weg. Die letzte Seifenblase hat mich erwischt, ja. Seitdem weiß ich, da investiere ich nicht mehr, ja. Ist nichts. Weißt du, diese ganze virtuelle Welt, die er aufbaut, er malt sie so schön aus. Das sind alles nur Nullen und Einsen irgendwo. Das ist nichts. Das ist eine Scheinwelt. Die scheint so groß, so herrlich, ja, aber sie ist substanziell nichts. Und wenn du deinen Computer ausschaltest, merkst du, dass es nichts ist. Davon bleibt auch nichts. Das hatte ich irgendwo mitgenommen, du hast angeblich so viel erlebt, aber eigentlich saßt du nur da und hast irgendwas geklickst. Und dein tatsächliches Leben wird dadurch nicht bereichert. Der Feind ist ein Illusionist. Er macht Dinge groß, die gar nicht da sind. Und du denkst, das ist gut, dem laufe ich nach und holst dir einen Film nach dem nächsten. Eine Illusion nach der nächsten. Kannst du ein bisschen träumen und danach schaltest du aus und es bleibt nichts. Und der Herr sagt, ihr lauft dem Nichts nach und ihr verachtet mich. Was hilft dir das alles? Ja, es hilft dir nichts. Und wir müssen uns wenden zu dem, der Wirklichkeit ist. Und wenn wir zu ihm kommen und unser Herz an ihn hängen, Geschwister, das habe ich nie bereut. Ich muss sagen, alles, was ich heute habe in meinem Leben, hat der Herr mir geschenkt. Wirklich, es ist aus ihm. Ich lobe ihn, wie gesund er mein Leben gemacht hat. Wie wunderbar, er hat mir den richtigen Partner ausgesucht. Den besten Partner, den ich finden konnte. Er hat sich um alles in meinem Leben gekümmert. Vom Herrn kann ich nicht sagen, das ist nichts. Die Welt denkt, das ist nichts, weil sie ihn nicht kennt. Aber wir, die wir ihn kennen, wir müssen bekennen, er ist alles. Herr Jesus, ich will nicht mein Herz dem Nichts geben, sondern dem, der alles ist. Amen. Und er hat uns verheißen, er wird uns alles geben. Sogar am Ende wirst du die ganze Erde ererben. Nicht im Computerspiel eroberst du die Welt, sondern die Sanftmütigen werden die Erde ererben. Der Herr wird sie dir geben. Wenn du in ihn investierst, dann wirst du sie wirklich bekommen. Nicht in einer Illusion, sondern in Wirklichkeit. Was für ein Unterschied. Der Herr muss unser Herz wirklich Licht geben. Herr Jesus. Ja, ich habe noch ein Anliegen. Es gibt eine zweite Strategie des Teufels, nicht nur die Götzen. Lass uns dazu Offenbarung 2, Vers 14 lesen. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die an der Lehre Biliams festhalten, welcher den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Söhne Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. O Herr, kennt ihr die Geschichte von Balak und Biliam? Die meisten kennen sie. Es war zu der Zeit, als das Volk durch das Land der Moabiter gezogen ist und Balak war der König der Moabiter und er hatte Angst vor dem Volk Israel und er wollte etwas gegen sie tun, ein Feind. Und er hat den Biliam beauftragt, das Volk Gottes zu verfluchen. Und Biliam kam und wollte sie verfluchen, aber Gott hat es nicht zugelassen und er konnte sie nur segnen. Es ist wunderbar, seinen Segen zu lesen. So groß ist der Herr. Er ist wirklich über allem, was der Feind gegen die Gemeinde tun will. Aber der Feind ist sehr listig. Und am Ende hat es Biliam ein bisschen leid getan, dass er dem Balak nicht helfen konnte, was gegen Gottes Volk zu tun. Und hat ihm einen Tipp gegeben. Hat ihm gesagt, schicke mal deine Töchter zu den Israeliten. Und sie werden das Volk verleiten, Götzendienst zu tun und Unzucht zu treiben. Und genau das ist passiert. Und die Folge ist, wenn das Volk, wenn wir uns verunreinigen und uns verführen lassen, dann muss der Herr uns richten. Dann kann der Herr nicht, obwohl er uns segnen will. Und er wird alles tun, um uns zu segnen. Aber wenn wir in diesen Zustand geraten, muss der Herr Gericht üben. Weil wir unseren Stand, unser Ziel verfehlen, weil wir dann nicht mehr dahin laufen, sondern wir laufen schon falsch. Uns zieht es schon weg. O Herr, und das ist eine große Gefahr. Hier ist nicht nur der Götzendienst, sondern auch die Unzucht. Und wenn wir heute schauen, die Welt, ich glaube, die Unzucht ist so schlimm, wie sie noch nie war. Sie ist so normal geworden. Sie nennt es gar nicht Unzucht mehr. Du bist nicht normal oder komisch, wenn du dich reinbewahren willst. Dann zeigen sie dir den Vogel. Wir dürfen uns nicht an dem Maßstab dieser Welt orientieren. Sonst sind wir weg von dem Ziel. Wir müssen uns am Herrn und an seinem Wort orientieren. Und ich möchte mit euch hier die Verse aus 1. Thessalonicher 4 lesen, ab Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder unter euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen weiß. Nicht in der Leidenschaft der Lust, so wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit greift und seinen Bruder in der Sache übervorteilt, weil der Herr ein Rächer über das alles ist, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern in der Heiligung. Demnach, wer dies verwirft, der verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der aus seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ich denke, diese Verse sind sehr klar. Und sie zeigen auch, in dem Punkt der Unzucht haben wir alle unsere eigene Verantwortung. Wisst ihr, wenn das Wort über die Werke des Fleisches spricht, das Erste, was immer erwähnt wird, ist die Unzucht. Es ist eine der, würde ich sagen, die schlimmste Versuchung für unser Fleisch. Das zieht unser Fleisch am meisten. Und die Welt, die Gott nicht kennt, die nach ihrem Fleisch lebt, kein Wunder, ist sie voller Unzucht. Ja. Und sie stellt es heute dar, überall. Du hast ständig die Versuchung, bist mit konfrontiert. Herr Jesus, wir brauchen hier wirklich Errettung und Heiligung. Aber es geht nicht nur um die Unzucht in irgendeiner Pornografie oder so etwas. Hier sagt er auch in Vers 6, dass niemand zu weit greift und seinen Bruder in der Sache übervorteilt, weil der Herr ein Rächer über das alles ist. Es geht hier auch um die Reinheit vor der Ehe. Wenn du als Bruder mit einer Schwester schon befreundet bist und ihr vielleicht euch näher kennenlernen wollt und rausfinden wollt, ob ihr zueinander gehört, ob es der richtige Jochgenosse ist, ja. Auch in dieser Phase müssen wir achten, dass wir nicht zu weit greifen. Und nicht am Ende feststellen, oh, war doch nicht der Richtige, und dann habe ich eigentlich etwas dem Bruder weggenommen, dem diese Person wirklich vom Gott bestimmt war. Ja. Paulus spricht hier von der Reinheit vor der Ehe, dass wir hier uns wirklich rein bewahren. Und er ist hier sehr stark. Er sagt, der Herr ist ein Rächer darüber, wenn wir es nicht tun. Der Herr ist ein Rächer darüber. Wir haben in der Gemeinde keine Keuschheitspolizei. Nicht einen Bruder, der immer rumgeht und guckt, was macht das Pärchen jetzt? Ja, zum Glück nicht. Wir brauchen das auch nicht. Paulus sagt, jeder unter uns soll sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen wissen. Wir müssen wissen, wie wir unser eigenes Gefäß bewahren und haben eine Furcht vor Gott. Er ist der Rächer. Und das habe ich auch schon gesehen. Wenn jemand sich nicht bewahrt hat, es war kein Segen für die Ehe, die er später geführt hat. Es ist ein Schaden und es braucht eine Buße. Und wenn sie nicht geschieht, es ist ein großes Problem, das du sogar mitschleppst bis in deine Ehe hinein. Und deshalb, Geschwister, es ist unser eigener Schutz und Segen, wenn wir lernen, uns zu bewahren. Und zu dem Punkt möchte ich auch noch sagen, ja, wie bewahren wir uns? Oh Herr, ich habe sehr genossen, wir haben den Geist. Darauf möchte ich kurz eine kurze Zeit verwenden. In Galater 5. Das sagt der Vers 16. Ich sage aber, wandelt durch den Geist. So werdet ihr die Begierde des Fleisches gewiss nicht vollbringen. Und 24 und 25. Die aber Christi Jesus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Leben wir durch den Geist, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Amen. Halleluja. Unser Weg, nicht in die Begierde des Fleisches zu fallen, ist der Wandel durch den Geist. Ja, im Geist zu wandeln wird uns erretten und bewahren, dass wir nicht in dem Begier des Fleisches sind. Es funktioniert nicht durch dein festes Vornehmen. Ja, ich will es nicht tun. Nein, das hat Paulus auch probiert, kannst Römer 7 lesen. Hat sich's ganz fest vorgenommen und hat doch das getan, was er nicht wollte. Aber er hat entdeckt, das Geheimnis ist der Geist. Ich habe einen Geist und der Geist macht mich frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und auch, ja, es ist auch im Geist, wo wir erfahren die Wirklichkeit, dass unser Fleisch gekreuzigt ist. Wir hatten vor kurzem in Aalen darüber ein bisschen Gemeinschaft und das hat uns berührt. Wir reden manchmal von dem Kreuz wie von einem Ding. Und ich habe, weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe schon manchmal versucht, das Kreuz einfach anzuwenden. Da merke ich, da kommt eine Begierde des Fleisches. Jetzt, Herr, das Kreuz. Es hat nicht geholfen. Es hat mich nicht erretten können. Weil das Kreuz ist im Geist. Und was dich rettet, ist die Wendung zum Geist. Und dort ist der Gekreuzigte. Und wenn du dich zu ihm wendest, darin hast du das Kreuz. Du kannst nicht das Kreuz nehmen, ohne dich zu Christus zu wenden. Dann nimmst du irgendwas, aber nicht das Kreuz, weil es ist im Geist schon mit drin. Darin ist uns alles geschenkt, auch der Sieg über dein Fleisch. Und wenn wir das Kreuz anwenden wollen, dann müssen wir uns zum Geist wenden. Und ich habe das die letzten Wochen mehr gemacht, immer wenn schon ein Gedanke kam. Ja, es kommt ja oft auch einfach nur irgendein Gedanke, irgendwas fällt dir in die Augen, was weiß ich. Dann habe ich mir gedacht, Herr Jesus, ich habe mich an den Gekreuzigten gewendet. Ich habe ihn einfach angerufen, weil das ist der einfachste und schnellste Weg, den ich kennengelernt habe, mich zum Herrn zu wenden. Einfach gleich, Herr Jesus. Und das Kreuz hat gewirkt. Und das Wort sagt auch, wenn wir durch den Geist wandeln, wir haben das Fleisch gekreuzigt. Samt den Leidenschaften und Begierden. Lob den Herrn, wir haben einen Weg. Obwohl der Feind so böse ist und es heute so darstellt und diese Vermischung, diese Verführung so nahe bringt, wir haben immer noch einen wunderbaren Schutz. Wir haben den Herrn als eine feurige Mauer um uns und wir können uns durch ihn rein bewahren. Und jetzt möchte ich zum Schluss kommen und in Esra noch einmal diese zurückkehren zu diesem Kapitel. Denn diese Bewahrung ist nicht nur für uns selbst wichtig. Sie ist auch für die Gemeinde wichtig. Geschwister, sind wir uns bewusst, was der Herr heute in der Gemeinde mit uns hat? Mich freut so, wie es Esra auch sieht. Er sagt in Vers 8, Gott hat uns Gerettete übrig gelassen und uns einen Zeltpflock gegeben an seiner heiligen Stätte. Wisst ihr, wenn ich heute auf die Gemeinde schaue, ich habe den Eindruck, sie ist ein Zeltpflock an der heiligen Stätte. Ja, die Gemeinde ist nicht besonders groß. An manchen Orten sind es nur eine Handvoll Geschwister. Ja, manchmal muss ich sagen, ist nur ein Zeltpflock. Ein Zeltpflock ist auch nicht sehr groß. Aber lobt den Herrn, steht am richtigen Ort, steht an der heiligen Stätte. Wir sind zurückgekehrt zum Geist. Wir stehen für das Zeugnis des Herrn und der Herr bestätigt das auch. Immer wieder sehe ich, der Herr bestätigt es und führt auch Gläubige direkt zur Gemeinde. Zeigt ihnen, da ist der Zeltpflock. Unterschätzt das nicht, was wir heute haben. Vielleicht ist es nicht groß, ja, mögt der Herr noch hinzutun. Aber es ist kostbar. Kostbar dem Herrn. Und Esra ist hier so verzweifelt, weil er sieht, der Feind tut alles. Er will diesen Zeltpflock ausreißen. Er versucht, das, was der Herr schon zurückgewonnen hat, auch noch zu zerstören. Und er zerstört es durch diese Vermischung. Und Geschwister, das möge auch in unserem Herzen brennen. Dass wir so auch eine Haltung haben gegen den Feind und es nicht zulassen. Ja, mir gefällt es hier, das Volk, es hat sich hier gewendet. Sie haben Buße getan und sie haben sich auf die Seite des Herrn gestellt. Sie haben gesagt, wir wollen nicht die Vermischung haben. Wir wollen nicht, dass der Feind dieses Zeugnis auch noch zerstören kann und am Ende nichts mehr bleibt. Nein, wir stellen uns auf die Seite des Herrn. Und diese Wendung im Herzen, die wird der Herr belohnen. Und er wird sein Zeugnis bewahren. Und mögen wir alle uns heute auf seine Seite stellen. Amen.